Also, ich bin froh, schon zwei meiner Arbeitsblätter nach hinten legen zu können. Ja. Ich habe mir so markiert, so das zuerst, dann das. Und jetzt habe ich schon zwei nach hinten gelegt. Das heißt, ich komme vorwärts. Jetzt, was ich gerne mit euch machen möchte, ist, nachdem wir so, also uns allgemein dem Thema, dem Epheserbrief genähert haben, vom Grundverständnis der Gemeinde, und zwar Wesen, Berufung der Gemeinde, Anbetung Gottes, so dann euch einen theologischen, biblischen, theologischen Überblick gegeben haben. Das heißt, wie dieses Thema innerhalb der Schrift verarbeitet wird und dass es das Grundlegen an das Anliegen Gottes ist, wahre Anbeter zu suchen. Darauf habe ich euch hingeführt, angefangen, wie gesagt, vom Sündenfall letztendlich bis Aussage Jesu. Und was ich jetzt gerne noch kurz, also was ich mit euch jetzt machen möchte, ist Folgendes. Ein bisschen den Hintergrund von der Gemeinde Ephesus euch zu zeigen. So, wir nähern uns jetzt schon näher diesem Brief, wobei wir hier und da ja schon drin waren. So. Und also wir ganz kurz den Hintergrund und dann damit aber auch eine Botschaft. Jetzt nicht nur ein paar Informationen sammeln, sondern wir auch schon verstehen, was Gott uns oder ja durch diese Gemeinde auch uns lehrt für heute. Und da möchte ich ein, zwei Bibelstellen mit euch nachschlagen und euch auch da die Konsequenz zeigen. Letztendlich, was ist mit dieser Gemeinde Ephesus passiert? Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann würde ich gerne euch die Gliederung vom Brief vorstellen und anhand der Gliederung herrliche Wahrheiten aufzeigen. Ja? Das ist so mein Plan. So, gehen wir jetzt also weiter. Die erste Frage für heute Nachmittag oder für die zweite Runde heute Nachmittag oder bevor ich weitermache. Heute Abend, seid ihr dann so fit? Kommt ihr heute Abend? Könnt ihr heute Abend? Ja? Okay, alles klar. Gut. Ich habe überlegt, das ein bisschen dran zu hängen und total fit. Okay, also. Ja. Ja, ja. Bis wie viel Uhr? Ja, ja, das schaffen wir. Ja, ja. Das. Also für all die, die überlegen, Champions League oder die Einheit noch, ich werde vorher fertig machen. Keine Sorge. Keine Sorge. Zur Halbzeit werde ich. Zur Verleihung des Pokals. Ja, genau. Okay. Gut. Darf ich kurz eure Aufmerksamkeit gewinnen? Wunderbar. Wenn wir uns mit dem Epheserbrief näher beschäftigen, meine Exegese und meine Art, Bibel zu lesen und sie zu studieren, ist diese vogelartige Art. Das heißt, ich drehe wie so ein Vogel Kreise und ich ziehe die Kreise immer enger und dann stürze ich mich auf die Beute. So, das ist mein Vorgehen. Das heißt, ich verschaffe mir erstmal einen großen Überblick, dann gucke ich mir ein bisschen näher an, dann gehe ich nochmal tiefer, bis ich mich dann in den Versen verliere. Wenn ich mich in den Versen verliere, dann dauert es Jahre, bis ich dann durchkomme. Und deswegen brauche ich vorher einen Grundverständnis und Überblick. Und dann habe ich meistens auch ein gutes Gefühl, wenn ich in einer Gemeinde, wie bei euch, wenn ich jetzt nicht alles dem Epheserbrief gesagt habe, aber ich habe ein reines Gewissen, weil ich sage, ihr wisst eigentlich, um was es da geht. Und ihr seid eigentlich in der Lage dann, zumindest nach meinem Verständnis, dann das zu entdecken. Also so den großen Überblick, das Thema aufzuzeigen, das Anliegen, eure Herzenshaltung dafür zu gewinnen, eine Gliederung aufzuzeigen, wo was steht. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt viel Spaß beim Entdecken. Und ich bin dann selber unterwegs meistens und nehme gerne die Gemeinde mit hinein. Der nächste Kreis, den ich ziehe, ist, ich frage mich, wo bekomme ich Informationen natürlich zum Epheserbrief? Und erstmal natürlich aus dem Epheserbrief selbst. Das ist sehr wichtig. Der Epheserbrief selbst muss mir die Wahrheit lehren. Und ich lege ihn natürlich im Kontext, die einzelnen Aussagen im Kontext des Briefes. Aber ich frage mich und ich muss mich fragen, wie muss ich den Epheserbrief im Kontext der Bibel einordnen? All diese Dinge muss ich einfach als Vorleistung bringen. Und wie viele Briefe finden wir an die Epheser in unserer Bibel? Einen? Den kennen wir, gell? Den Epheserbrief. Also der ist definitiv. Okay? Manche denken 1,5, warum? Genau, in der Offenbarung. Nicht anderthalb. Ganz, weil Ephesus hat die ganze Offenbarung bekommen. Also das ist ein zweiter Brief. Das heißt, um Epheser Brief bzw. die Gemeinde Ephesus kennenzulernen, den Hintergrund, da brauchen wir auch einige Offenbarungen. Gell? Keine Angst. Ich werde euch nur... Ja, genau. Wir bekommen Informationen über die Gründung der Gemeinde, die nicht unwichtig sind, auch interessant sind. Apostelgeschichte Kapitel 18, Kapitel 19, 20 sind wir im Kontext von Epheser. So, da kriegen wir noch mehr Informationen, wie die Gemeinde entstanden ist, was Paulus da gemacht hat und was Paulus gedacht hat und gesagt hat, als er diese Gemeinde verlassen hat. So, das ist auch nicht unwichtig. Ich sage, es gibt noch mehr. Ja, das ist Apostelgeschichte 20. Genau, da verabschiedet sich. Also wir lesen Epheserbrief, wir lesen Apostelgeschichte, wir lesen die Offenbarung und unser Verständnis und Kontext von Epheser wächst dadurch. Und es gibt noch zwei Briefe, die an Epheser gerichtet sind. Vielleicht nicht so offensichtlich, aber die sind an die Gemeinde gerichtet. Der erste Timotheus und der zweite Timotheusbrief. Denn Paulus sandte Timotheus nach Ephesus und als er dort seinen Pastoraldienst tat, schrieb Paulus ihm diese Briefe. Und am Ende vom Timotheusbrief sagt er, oder vielleicht lesen wir nur das Ende, damit ihr merkt, dass es 1. Timotheusbrief, den letzten Vers, das ist Vers 20 und 21, da heißt Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren, Reden und Einwände der falschen sogenannten Erkenntnis meidest. Also da gab es schon Probleme, falsche Verständnis, falsche Erkenntnisse, zu der sich einige bekennen und von denen Glauben abgeirrt sind. Und dann sagt, die Gnade sei mit euch allen. Wie, ist Timotheus mehrere? Nein, warum? Weil der Brief an die Gemeinde in Ephesus geht. Paulus lässt Timotheus in Ephesus und er tut einen Dienst dort. Schaut mal Kapitel 1, Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen solltest, nicht zu lehren, noch Fabeln, noch irgendwelche Geschlechtsregister und so weiter. Als ich dich in Ephesus ließ. Also da bekommen wir auch den Hintergrund von der Gemeinde in Ephesus, auch in Timotheus' Brief. Und dann auch im zweiten Timotheusbrief. Warum ist das wichtig? Geht man mit dem zweiten Timotheusbrief? Das hat mich vor der letzten Bibelstunde, dass ich mich mit einem bestimmten Thema beschäftigt hatte und diese Stelle gelesen hat, tief erschüttert. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 15, was Paulus da Timotheus schreibt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Wisst ihr, wo die Gemeinde in Ephesus lag? Kleinasien. Und am Ende vom Dienst von Paulus, überlegt mal, am Ende von seinem Leben, das ist der Abschiedsbrief in gewisser Weise, 2. Timotheus, er macht eine Staffelübergabe an seine Nachfolger. Und er sagt, du weißt, Timotheus, dass alle mich verlassen haben, die in Asien sind, Ephesus auch. Schreckend, oder? Er hat die Gemeinde gegründet. Er hat so einen Dienst getan, so einen Kampf gekämpft. Am Ende ist er allein. Es sind nur ein paar bei ihm geblieben. Die Gemeinde hat sich von Paulus und von der Bedeutung und von der Botschaft abgewandt. Sie haben aufgegeben das, was sie eigentlich ausgemacht hat. Sie haben den Glauben und die Berufung und ihr Wesen aufgegeben. Und das wäre natürlich jetzt ein Studium für sich. Aber das mache ich jetzt nicht, sondern ich bitte mit euch, die Offenbarung 1 aufzuschlagen. Nee, 2. Offenbarung, Kapitel 2. Also, merkt ihr, was man alles studieren müsste, damit man einen guten Einblick in... Das ist die Arbeit. Gott hat mir einfach die Gnade gegeben, die Zeit dafür zu haben, muss ich ehrlich sagen. Ich durfte dann wie alt war ich, 28, meinen normalen Beruf verlassen als Sachbearbeiter, als Bürokaufmann. Und sonst habe ich das parallel immer gemacht, gearbeitet und die Bibel gelesen, gepredigt. Und dann wurde es mal so viel, dass ich irgendwann mal die Entscheidung, da kam der Ruf, ich musste. Und dann durfte ich davon leben und darf seitdem leben, die Bibel zu lesen und davon zu leben. gibt's was Besseres. Niemand hat einen besseren Job wie ich. Niemand. Ihr könnt jetzt niemand. Wisst ihr, ihr müsst morgen aufstehen und sagen, okay, Bibel lesen, noch kurz, und dann muss ich meine Arbeit tun und dann muss ich noch das erledigen. Hoffentlich habe ich wieder Zeit, Bibel zu lesen. Und ich stehe auf und sage, das ist mein Job, ich muss Bibel lesen. Ich kriege Geld dafür. Unglaublich, gell? Das ist ein Vorrecht. Absolut Gnade. Und darum, und in den ersten Zeiten, in der ich das durfte, nach meiner Bibelschulausbildung, in den ersten paar Dienstjahren, hat man mich an die Bibelschule berufen, zu lehren. Und wisst ihr, was das Herrliche war? Ich durfte Bibelkunde unterrichten. Und ich habe 6, 7 Jahre Bibelkunde unterrichtet. Das heißt, jedes Jahr bin ich mit den Schülern durch die Bibel, Altes, Neues Testament, und habe ihnen die Hintergründe von allen den Briefen gelehrt. Damit ich es weitergebe, muss ich ja selber das erstmal gescheit. Und deswegen, ich habe mir das alles erarbeiten müssen. Auch Timotheusbrief und auch Timotheusbriefe. So, das, man hat das mal getan. Und dann wächst das Verständnis und man hat einen guten Einblick, was steckt eigentlich alles dahinter. Also, als Paulus die Gemeinde eben gegründet hatte, habt ihr Offenbarung aufgeschlagen? Sehr gut. Dann eine Hand bleibt da oder tut ein Lesezeichen rein, okay? Und damit wir das Ganze jetzt gut einordnen können, was in Offenbarung 2 passiert, schlagt mit mir Apostelgeschichte 20. Und wir, einfach nur, dass wir ein bisschen den Hintergrund uns nur kurz anschauen und dann, denke ich, reicht das uns ein bisschen als Information. Das habt ihr jetzt, okay? Ich habe es von meinem Lehrer so gelernt. Ich mache so und dann habe ich es. Das ist mein Lesezeichen. Dann weiß ich, hier bin ich Offenbarung, hier bin ich Apostelgeschichte Offenbarung. Oder so, genau, und das ist auch gut. Sonst, wie gesagt, kennt ihr meinen Tipp, die Nachbar vom Hand vom Nachbarn ausleihen als Lesezeichen. Da gibt es auch ein bisschen Gemeinschaft. Also, lasst uns ganz kurz. Paulus kommt auf der ersten Missionsreise in Ephesus vorbei. Er bleibt da nur kurz. In 3 Sabbaten unterhält er sich in der Synagoge, lehrt. Und es passiert einiges da. Aber er zieht weiter, er bleibt nicht. Viele bitten ihn zu bleiben, er bleibt nicht. Und wer bleibt, ist Aquila und Priscilla, ein Ehepaar. Und bei denen Paulus da gearbeitet hat, als Zeltmacher vom Beruf. Und Paulus reist weiter und Aquila und Priscilla, die früher in Rom waren und von über Korinth nach Ephesus mit Paulus gereist waren, bleiben da und arbeiten da als Ehepaar und machen im Prinzip eine Hauskreisarbeit. So, und bereiten vor und bereiten einen guten Dienst. Und als Paulus auf der zweiten Missionsreise wieder in Ephesus vorbeikommt, da hat Aquila und Priscilla schon einige Arbeit geleistet. Ein Mann namens Apollos, der aus Alexandria, aus Ägypten, ein begnadeter Lehrer, dort in der Synagoge auftauchte. Die haben gemerkt, wie Jesus er liebt und verkündigt. Die haben ihn weiter in der Wahrheit gelehrt, haben tiefer in die Erkenntnis gebracht. So haben ihn weiter nach Korinth geschickt. Also die haben da wirklich eine Missionsarbeit gestartet. Und so kam Paulus das zweite Mal dahin und er blieb da und predigte dort 3 Jahre lang in Ephesus. Natürlich, als er dort anfing, wieder zu lehren, hat man ihn sofort aus der Synagoge rausgeschmissen. Ist aber kein Wunder. Das ist normal. Das ist, wenn man mich jetzt irgendwo, na egal, ja, wird man mich auch sofort rausschmeißen. Was er gemacht hat, er ist einfach ein Haus weitergegangen, hat sich das Haus gemietet und hat da angefangen, dort zu lehren. Und das hat er getan von morgens bis abends. Deswegen seid ihr für mich Ephesianer. Die saßen von morgens bis abends und haben, das gehört, 3 Jahre lang, was Paulus da gelehrt hat. Ja, nicht einfach nur sonntags dann 30 Minuten, wo lange predigt, sondern die haben das 3 Jahre lang und der hat dann intensiv dort gelehrt. Diese Lehrtätigkeit war so intensiv, dass von Ephesus all die anderen Gemeinden dann gegründet worden sind. Paulus hat nicht Pergamon und Thyatira und Laodicea und Sardes und gegründet, sondern diese Arbeit gründete sich daraus, Paulus hat in Ephesus gepredigt und die Menschen, die da zu ihm kamen aus Asien, sie gingen wieder in die Städte zurück, das war so die Handelsroute, und haben dort wieder Gemeinden gegründet. Also das war eine Gemeindegründungsarbeit, und zwar von Ephesus aus. Und Ephesus hat auch in der Offenbarung bei den Sendschreiben, ist die erste Adresse. Das ist so die Muttergemeinde, können wir sagen, von allen diesen kleinen Gemeinden in Asien. Und Paulus hat da eine Lehrtätigkeit getan. Von morgens bis abends predigt er dort das Evangelium und richtet die Gemeinde aus und zeigt ihnen, was ihre Berufung ist und was ihr Wesen und was die Berufung ist. Und das breitet sich dann aus. Und nun nebenbei, all diese Gemeinden haben am Ende Paulus verlassen. Und als Paulus auf der dritten Missionsreise auch wieder auf dem Rückweg ist, und zwar direkt nach Jerusalem, weil der Geist ihn zeigt, er muss da hingehen, aber auch sagt, er wird da gefangen werden, weiß Paulus, er wird Epheser nie wieder sehen. Er weiß, das ist seine letzte Möglichkeit, sie nochmal zu sehen. Und bevor er da an ihnen vorbeifährt, hält er noch kurz an und lässt dann die Ältesten von Ephesus holen. Und dann, das ist Apostelgeschichte 20. Und das gucken wir uns kurz an. Und schaut mal, was er ihnen sagt. Ich lese ab Vers 22. Er sagt, und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Also das ist, was er weiß, was auf ihn zukommt. Und dann sagt er, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von meinem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Mein Leben wird es kosten, das ist mir egal. Ich will diesen Lauf vollenden und ich will das tun, was ich tun muss. Ich will von diesem Evangelium, von der Gnade Gottes reden. Und dann Vers 25. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Halte ich für so bemerkenswert und so wichtig. Das heißt, er sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber ich kann sagen, ich habe euch alles gesagt, was ich sagen musste. Irgendein Handy. Werden wir sehen. Wir entfernen das. So. Den ganzen Ratschluss. Er hat alles gesagt, was man sagt, nichts vorenthalten. Und Paulus wusste, es wird ihn was kosten, wenn er sagt, es wird Konsequenzen geben. Hat er das nicht getan. Und jetzt, worauf ich hinaus möchte, schaut mal. Jetzt sagt er, er weiß, was passieren wird. Guck mal, Vers 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich selbst erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Schaut mal, er redet an die Ältesten, er redet an die Verantwortlichen und er sagt, bitte, zwei Dinge. Erstens, passt auf euch auf und dann passt auf die Gemeinde auf. Das ist die Aufgabe. Die Gemeinde, wenn die Leiter vergessen, welchen Auftrag sie haben. Wenn sie Leiter vergessen, wem die Gemeinde gehört, dann wird die Gemeinde es nicht wissen. Und dann wird die Gemeinde auch in der Gefahr stehen, das zu vergessen, wem sie gehört. Und deswegen sagt er an die Ältesten, er ruft sie und sagt, bitte passt auf euch auf, dass ihr da klar steht und passt bitte auf die auf. Und zwar sagt er, auf die, die euch gegeben sind. Er sagt, auf die Gemeinde Gottes. Guck mal, wem gehört die Gemeinde? Gottes. Es ist nicht eure Gemeinde, Älteste. Es ist Gemeinde Gottes. Ihm gehört, er hat, und warum? Entschuldigung, er hat sie sich teuer erkauft. Das ist, was ich heute Morgen, glaube ich, gesagt habe. Er hat sich investiert in die Gemeinde. Er hat einen Höchstpreis bezahlt. Sie gehört ihm. Glaubt ihr, er gibt sie einfach so auf? Und jetzt kommt Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch, Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbe unter den Gläubigen zu geben. So, was weiß Paulus? Paulus sagt, ich weiß, wenn ich nicht mehr da bin, nach meinem Abscheiden, ob das bedeutet, dass er weggeht oder er stirbt, das ist jetzt mal nicht das Entscheidende. Paulus sagt, in dem Moment, wenn er keinen Einfluss mehr auf die Epheser haben wird, wenn er nicht mehr da ist, werden Menschen in die Gemeinde kommen. Die werden aussehen wie Schafe, aber es werden sein Wölfe. Das hat Jesus in Matthäus 7 gesagt. Reißende Wölfe mit Schafs, Felsen kommen sie daher. Das heißt, sie kommen in einem christlichen Gewand. Das Gewand des Lammes. Aber gehören eigentlich einem Räuber und einem Dieb und einem Zerstörer. Das sind eigentlich Apostel eines falschen Engels, beziehungsweise eines gefallenen Engels. Und er sagt, ich weiß, guck mal, es könnte sein, ich weiß, Leute werden dann sofort zu euch kommen. Zu euch reißende Wölfe. Und das andere, und es werden von euch Männer aufstehen. Zwei Dinge. Menschen werden dazukommen in die Gemeinde und werden Lehren hineinbringen. Und Menschen werden in dieser Gemeinde sein und die werden auf diese Lehren anspringen. Und was wird passieren? Sie werden sie wegführen. Sie werden sie wegbringen. Und hier geht es nicht um einen Ortswechsel. Hier geht es nicht um ein Gemeindehopping. Sie werden sie wegbringen. Von was? Von ihrem eigentlichen Berufung, von ihrem eigenen Wesen, von ihrem Glauben. Sie werden sie wegbringen. Sie werden nicht mehr wissen, wozu sie existieren. Sie werden verderbende, bringende Lehren hineinbringen. Und die werden sagen, sie werden vieles sagen. Ich habe überlegt gerade, wie viel von denen könnte ich euch sagen, aber dann müsste ich die letzte Bibelstunde halten. Die einen werden sagen, nicht heiraten. Die anderen werden sagen, das nicht essen, das nicht trinken. Die anderen werden sagen, doch, alles essen und alles trinken. Die werden lieblos sein, den Eltern ungehorsam, die Parteiungen hineinbringen. Sie werden den Menschen davon abbringen, zu glauben, dass Jesus Christus genügt, dass allein aus Gnade genügt. Die werden sagen, ja, aus Glauben ist schon gut und du kriegst die Rechtfertigung aus Glauben, ja, aber nur dann, wenn du was dafür tust. Ganz raffiniert. Du kannst schon glauben, allein aus Glauben, aber wenn du bestimmte Dinge nicht tust, dann kriegst du den Glauben nicht allein aus Glauben. Ganz raffiniert. Ganz raffiniert. Sie werden Jesus leugnen, dass er im Fleisch gekommen ist. Sie werden leugnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie werden leugnen, dass bei allem es darum geht, Gott zu verherrlichen. Sie werden den Mensch in die Mitte stellen. Und sie werden verführerische Dinge lehren. Und es wird dann so sein, dass die Menschen sich solche Lehrer suchen werden, die ihre Ohren kitzeln. Und wisst ihr, was damit gemeint ist? Sie suchen sich solche Leute, die das bestätigen, was sie hören wollen. Wenn ein Mensch kommt und eine Predigt euch hält und er sagt, ihr seid die Besten, die es gibt. Ihr seid so schön alle. Und es geht alles nur um dich. Und Gott will nur das Beste für dich. Und du sollst gesund und reich werden und nie leiden und nie weinen. Und du wirst sagen, Mensch, so ein Propheten, das ist ein toller Prophet. Möge doch alles das eintreten in meinem Leben. Und die werden immer sagen, Friede, 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 Friede. Das machen die. Und die Menschen hören das. Warum? Ja, weil die gehen nicht nach Hause und sagen, was hat er da erzählt? Es geht nicht um mich. Wie nicht um mich? Wie um Gott? Und solche werden sie lieben. Und solche werden sie annehmen. Paulus weiß das. Er hat die große Sorge. Und wisst ihr, was er weiß? Dass das eine Gefahr ist, dass die Gemeinde von dem eigentlichen Fokus und eigentlichen Zielausrichtung und von ihrem Kerngeschäft, wie du gerade gesagt hast, abrücken werden. Und jetzt geht mir die Offenbarung. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Paulus ging und solche Menschen kamen. Und dann schrieb er den Timotheus einen Brief und sagte, Timotheus, bitte, 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 pass auf. Dann schrieb er noch einen zweiten Brief und sagt, oh, alle verlassen uns. Und dann stirbt Paulus. Und es dauert vielleicht noch ein paar Jahre. Und dann ist nur noch ein Apostel am Leben. Und dieser Apostel ist im Exil. Er ist wegen des Wortes Gottes auf Patmos festgesetzt. Und die Gemeinde ist in einem katastrophalen Zustand. Denn sie hat vergessen, wer sie ist. Und dann beschreiben uns diese Offenbarung und die sieben Sendschreiben, was aus dieser Gemeinde geworden ist. Und wisst ihr, wie das Ganze begann? Epheser, Kapitel 2, Offenbarung. Ich lese ab Vers 2. Wenn ihr Kapitel 1, 1 bis, also wenn ihr das erste Kapitel nachstudieren wollt, herzlichen Einladung auf der Kreuzlichtseite, ist alles aufgenommen. Könnt ihr da mit mir ein Jahr Arbeit nacharbeiten. Kapitel 2, Vers 1, Vers 2. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Es geht um die Gemeinde Ephesus. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich als Aposteln nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Ist nicht schlecht, gell? Wir dürfen das jetzt, also lass uns mal das wirklich würdigen. Die haben allerhand was gemacht. Und darf ich so sagen, es sieht sehr fleißig aus, was sie da gemacht haben. Wir können so sagen, sie sind sehr orthodox. Sie sind sehr traditionell. Sie halten an Werten fest. Sie halten an Lehren fest, an Überzeugungen fest. Darf ich so sagen, sie halten an Dogmen fest, an Satzungen fest. Und sie prüfen ganz genau, ob jemand kommt und ein anderes Standpunkt, und die überführen das. Sie sind sehr, sehr, sehr eng, was nicht immer falsch sein muss. Aber das Problem ist eins, bei all ihrer Konsequenz, die sie haben, haben sie das eigentlich aus dem Blick verloren. Und das sagt Jesus ihnen. Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße. Okay? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Was ist diese erste Liebe? Es ist nicht unser Eifer. Es ist nicht unsere erste Begeisterung. Unser erstes Engagement. Das ist das Erste, was wir geliebt haben. Das ist die erste Liebe. Und was ist das Erste, was die Gemeinde geliebt hat? Wisst ihr, was diese erste Liebe ist? Es ist die erste Liebe, mit der wir zuerst geliebt worden sind. Wer hat uns zuerst geliebt? Gott in Christus Jesus. Er hat uns zuerst geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Was heißt die erste Liebe verlassen? Aufzugeben, dass wir von Gott in Christus geliebt sind. Das heißt Christus verlassen. Ihr habt meine Liebe zu euch verlassen. Warum? Euch ist es weh, ihr legt mehr Wert darauf, Tradition zu pflegen. Dogmen und Satzungen, die müssen ja nicht mal falsch sein, versteht ihr? Die müssen nicht mal falsch sein. Aber ihr macht das Ganze nicht wegen mir, sondern wegen euch, wegen eurer Tradition. Darf ich so sagen? Da ist eine Schale, Ephesus. Und Gott gießt seine Liebe da hinein. Und die Epheser halten an diesem Glas fest und nicht an dem Inhalt. Nehmen wir mal an, Gott würde in diesen Tagen oder in den nächsten durch seinen Geist hier eine Erweckung schaffen. Und man würde denken, boah, wie herrlich. Und wir so daran genießen. Und nach einer Weile würde das wieder das abflauen. Und dann würden wir sagen, was haben wir damals gemacht, als die Erweckung kam? Und wo war das? Ah, das war in Kirchen-Ehrenbach. Und wo war das? Ah, das war im Pixarhaus. Okay, also wo müssen wir uns treffen, damit Erweckung stattfindet? Kirchen-Ehrenbach, Pixarhaus. Was haben wir da gemacht? Was haben wir da gegessen? Was haben wir da getrunken? Und dann bewahrt man das alles und macht man und sagt, das ist die reine Form. Weil da gab es Erweckung. Und man hält an diesen Dingen fest und man ist treu zu diesen Dingen und nicht um der Liebe und der Erweckung willen, sondern um der Form willen. Das ist Tradition. Das ist mein Kampf mit meinen Geschwistern, meiner Gemeinde. Ich kann manche Geschwister von der Schrift überführen und zeigen. Und wisst ihr, was sie mir dann antworten? Aber wir wurden nicht so gelehrt. Ich zeige es ihnen und sage, steht's doch, ja. Und? Aber wir wurden nicht so gelehrt. Alles klar. Das ist halt. Oder wenn manche nicht sagen, nicht bereit. Man hängt so an diesen Dingen fest. Und man bleibt nicht und man kehrt nicht zu dem zurück, was letztendlich der Ursprung allen ist. Was ist der Ursprung der Gemeinde? Was ist der Sinn der Gemeinde? Was ist die Berufung der Gemeinde? Gott gießt seine Liebe in unsere Herzen aus und diese Liebe und aufgrund von dieser Liebe handeln wir, oder? Das ist unsere Grundmotivation, weil seine Liebe in unser Herzen ausgegossen ist. Darum können wir überhaupt andere lieben. Wir kehren, und das gibt man auf. Man glaubt nicht, dass Gott uns einfach so liebt. Man denkt, wir müssen bestimmte Dinge tun, damit ein Gott einen liebt. Wenn ich meine stille Zeit nicht einhalte, ob Gott mich dann noch liebt. Wenn ich bestimmte Dinge nicht tue, ob mich Gott noch liebt. Und wir merken nicht so, und es schleichend rutschen wir wieder in eine Tradition hinein, in eine Werkegerechtigkeit hinein und haben die Liebe aufgegeben. Und dann ist Christus und das Erlösungswerk nicht mehr im Mittelpunkt. Versteht ihr? Er ist immer irgendwo da. Vielleicht hängt er sogar bei manchen an der Wand am Kreuz. Und man weiß, ja, er ist für mich gestorben. Irgendwie weiß man, vielleicht spricht man dafür, aber man hat, er ist nicht mehr die Grundmotivation, es ist nicht mehr das Zentrum, es ist nicht mehr das Eigentliche. Das ist das, was mir, so begann das. Und der Fortschritt ist gefährlich. Das ist jetzt keine Seminarauslegung von Offenbarung, aber wenn ihr die sieben Sendschreiben durchlest, dann werdet ihr merken, wie nach und nach die Welt Einzug in die Gemeinde nimmt. Weil diese Lehrer kommen, von denen Paulus gesprochen hat und gesagt haben, wie Biliam oder Isabel, und haben gesagt, Freunde, ja, ist schon gut, aber wenn ihr den Kaiser nicht anbetet, dann, aber wenn ihr nicht die Kultur der Römer annehmt, aber wenn ich diese Dinge bei diesen Gastmählen nicht teilnehme, dann könnt ihr keine Geschäfte treiben. Ihr müsst doch da und da mitarbeiten. Ihr müsst euch da und da integrieren. Ihr müsst bestimmte Dinge doch annehmen und übernehmen. Sonst haben wir doch keine gesellschaftliche Relevanz. Und Stück für Stück, zuerst beginnt Akzeptanz. Man beginnt zu Toleranz. Zuerst Toleranz. Man toleriert. Man ist doch noch nicht überzeugt, aber man toleriert. Nach einer Weile akzeptiert man es. Und nachdem man akzeptiert hat, übernimmt man es. Und das ist, was die Sendschreiben uns da vor Augen malen. Und am Ende sagt Jesus, ihr habt einen Namen, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. Ihr denkt, ihr seid reich, aber ihr seid arm. Euer Äußeres ist nicht das, was letztlich innen drin ist. Das ist das Urteil dann über die Gemeinde. Und darum kämpfe ich dafür. Und ich halte es für wichtig, dass wir eben, und das beginnt mit der ersten Liebe. Und diese erste Liebe ist die Wahrheit Gottes in Christus Jesus. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde in Jesus Christus. Darum geht es. Und Ephesus hat das vergessen und hat es verlassen. Und wisst ihr, ihr lest mit mir Kapitel 2 nochmal Vers 5. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Was waren die ersten Werke? Oh, doch Werkegerechtigkeit. Ja, verherrlichen, ihm Dank darbringen und hinausrennen und es hinausposaunen in die Welt. Das sind die ersten Werke, keine Gesetzeswerke. Und dann, wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Okay? Das ist, was ich heute Morgen gesagt habe. Ephesus, wenn du nicht mehr zurückkehrst zu dem, was deine Berufung ist, dann hast du keine Leuchterkraft. Von was wirst du leuchten? Von welcher Liebe willst du leuchten eigentlich? Wie willst du diese Welt erhellen? Wie willst du Licht in die Dunkelheit bringen, wenn du kein Licht hast? So. Ephesus, wenn du nicht umkehrst und nicht Buße tust und nicht wieder zurück zu mir kommst, dann kann ich dir eins sagen. Du hast keine Daseinsberechtigung. Und wisst ihr was? Die Kirchengeschichte gab recht. Seitdem gibt es da keine Gemeinde mehr in Ephesus. Nur noch Ruinen. Die Gemeinde hat dort keinen Leuchter bis heute. Hart, gell? Wisst ihr das? Wisst ihr, wo ungefähr Ephesus jetzt liegt? In der Türkei. Ihr wart da, genau. Ihr kennt das Klima in der Türkei, gell? Das ist schön warm. Ich weiß, man kann schönen Urlaub machen. Ich war noch nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Aber der Leuchter leuchtet er nicht. Der Leuchter leuchtet nicht. Das war eine christliche Gegend. Freunde, eine christliche Gegend. Guckt euch die Gegend um Afrika an. Alles christliche Gegenden, das waren ersten Gemeinden. Heute alles muslimische Land. Warum? Nach und nach hat die Gemeinde ihre Wesen, ihre Berufung aufgegeben. Da gibt es keinen Leuchter. Das heißt das Gericht. Eigentlich erschreckend, gell? Aber es soll uns wachsam machen. So, ein Blatt wieder abgearbeitet. Gut? Nein, mir geht es nicht um Abarbeiten. Das ist nicht mein Anliegen. Ich gucke schnell auf die Zeit. Was sagt es? Oh, schon 4. Wann haben wir gestartet? 3:30. Wie sieht's aus? Machen wir Schluss oder? Ja? Machen wir noch ein bisschen, okay? Okay. Ich habe immer ein Problem. Und zwar das, dass wenn ich dann sage, ja, wie sieht's aus, darf ich noch eine Runde machen, dann äußern sich natürlich die wollen immer, ja, ja, und die nicht wollen, trauen sich natürlich das nicht zu sagen. Und die sitzen dann da und denken, Mensch, blöd gelaufen. Und deswegen habe ich auch schon in anderen Sachen gesagt, dann sagt nein oder winkt nur, so, sagt mit dem Kopf, nee, ist genug, ich verstehe es, weil ich verstehe das, ist schon, aber natürlich, mich freut es, ich will nicht halb voll nach Hause fahren. Also. So. Genau. Das mache ich später. Kannst du kurz zu der Folie gehen, Gliederung vom Epheserbrief? Ja, das kommt danach. Genau. Das mache ich später oder beziehungsweise wenn. Ich muss jetzt kurz umdisponieren. Jetzt, genau. Also, wenn ich dann so, dann kannst du immer dann ein Klick weiter machen. Jetzt, wir haben noch ein Kreis. Dieser Kreis war etwas kleiner. Also ich habe mich bemüht, 4 Briefe nicht auszulegen, sondern euch einfach ein bisschen eine Spur zu geben. Und jetzt möchte ich gerne mit euch zumindest jetzt schon in die Gliederung des Epheserbriefs und somit vom Aufbau euch aufzeigen, was ist die Botschaft. Schlüsselvers, Kapitel 3, Vers 21, sitzt, das steht über allem, ihm sei Herrlichkeit in den Gemeinden. Wie wird das im Epheserbrief dargestellt? Der Epheserbrief teile ich und ganz viele Ausleger auch, das ist noch keine große Besonderheit, in 2 Teilen. Und zwar, wenn wir das uns anschauen, das ist der rote Faden, ich liebe rote Fäden, und je mehr, umso dicker und umso klarer wird das. Und so kann man, das sind 6 Kapitel, ein knapper Brief. Und ich liebe solche Briefe zu predigen, weil dann kommt man recht doch schnell durch. Wenn dann so 22, 28, Jesaja 66, das ist ein Lebenswerk. Von daher 6 Kapitel, das ist überschaubar. Und jetzt ist Folgendes. Die 2 Teile, oder Kapitel 1 bis 3 ist der erste Teil, 4 bis 6 ist der zweite Teil. Vom Verständnis her ist es so, die ersten 3 Kapitel im Epheserbrief zeigen uns, die geglaubte Lehre. Es ist ein Fundament, es wird uns, das Wesen der Gemeinde wird uns gelehrt. Es muss gepredigt werden, es ist so wichtig. Die Gemeinde, Paulus lehrte die Gemeinde und er sagt, es werden falsche Brüder kommen und sie werden euch etwas lehren. Es geht immer um dieses Lehren. Ja genau, da habe ich glaube ich sogar diese Aufteilung euch aufs Blatt mitgegeben. Also es ist die geglaubte Lehre. Lehre muss geglaubt werden. Sie muss, das ist der Inhalt unseres Glaubens. So, wichtig, die ersten 3 Kapitel, so wichtig, was glauben wir eigentlich? Was glauben wir eigentlich? Der zweite Teil ist, wie leben wir das, was wir glauben? Deswegen gelebte Lehre. Versteht ihr, warum? Mir ist das wichtig. Für viele ist es so, Theorie und Praxis. Und manche gliedern Epheserbrief auch so, die sagen, der erste Teil ist die Theorie, der zweite Teil ist die Praxis. Und ich tue mich schwer damit, bei uns ist die Theorie negativ belegt. Das ist so verkopft. Das ist so, ja, theoretisch. Nein, nicht theoretisch. Deswegen, es ist geglaubte Lehre, das ist aktiv, das ist keine Theorie, das ist, glauben muss ich aktiv. Ich muss das lesen und entweder ich glaube es oder nicht. Und wenn ich es glaube, hat das Auswirkungen für mein Leben. Und wenn ich nicht glaube, hat es auch Auswirkungen auf mein Leben. Abgesehen davon, wenn wir heute hier ein Seminar haben, dann ist es keine Theorie. Und es bedeutet nicht, morgen haben wir dann Praxis. Wisst ihr seid heute Morgen aufgestanden, seid hergekommen. Das ist sehr praktisch, was ihr getan habt. Ihr sitzt heute drin und ertragt es, das ist praktisch. Lernen, Theologie lernen, Lehre lernen, ist Praxis schon. Das ist schon Praxis an sich. Ich muss etwas tun, ihr müsst mir zuhören. Oder ihr dürft, wenn ihr wollt. So, das ist nichts Theoretisches. Das hat eine Auswirkung. Von daher deswegen geglaubte Lehre und gelebte Lehre. Ich kann nur das leben, was ich glaube. Es ist so. Wisst ihr warum? Wenn ich glaube, oder andersrum, woher weiß ich, dass ich wirklich etwas glaube? Das eine ist, ich habe eine innere Gewissheit. Und ihr kennt selber, wenn man sich selbst etwas einreden will, weil man es glauben will und eigentlich permanent zweifelt. Ich glaube, morgen wird es gutes Wetter. Ich glaube schon, morgen wird es gutes Wetter. Aber ich hoffe eigentlich, man weiß es nicht. Aber es ist etwas anderes, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht und eine Ruhe darin zu haben. Man wird ruhig, weil man ist überzeugt, es ist so. Das ist Glaube. Und diese Ruhe zeigt sich in unseren Werken. Das heißt, wenn ich wirklich glaube, dann lebe ich danach. Ich kann viel sagen, ich glaube. Aber wenn mein Leben nichts davon zeigt, dann ist es kein Glaube, zumindest nicht der Glaube der Schrift. Viele Menschen sagen, ich bin gläubig. Aber durch ihr Leben verherrlichen sie nicht den Vater im Himmel. Tun sie nicht. Das ist für mich kein Glaube. Wisst ihr, was das für mich ist? Religion. Das ist Religion. Und die hat verschiedenste Formen. Sie kann sich christlich nennen. Sie kann sich katholisch oder evangelisch nennen. Sie kann sich sogar freikirchlich nennen und evangelikal nennen und baptistisch oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Es ist eine Religion. Wir leben keine Religion oder wir dürfen keine Religion leben. Wir leben Glauben. Und Glauben ist nichts Theoretisches. Das ist das, was für mich ist. Es ist nichts Theoretisches. Es zeigt sich in unserem Leben. Was sagt Jesus? Wer ist weise, wenn nicht der, der das tut, was ich sage? Wer glaubt, wer das tut, was ich sage? Wer mich liebt, hält meine Gebote. Woran sieht man, dass man Jesus liebt? Indem man seine Gebote hält. Man fängt nicht an, Jesus zu lieben, weil man Gebote hält, sondern weil man Gebote hält, sagt man, ich liebe ihn. Das heißt, ich halte das und tue das, was er sagt, weil ich ihn liebe. Und ich liebe ihn, weil ich an ihn glaube. Ihr versteht, was ich damit meine? Das heißt, in dem Moment, wo ich merke, dass mein Glaube in meinem Leben keine Relevanz hat, da bitte ich euch, überprüft euren Glauben. Das ist wichtig. Und Paulus sagt es im Korintherbrief, prüft, ob ihr im Glauben seid. Das ist immer wieder wichtig. So, das ist das Erste. Jetzt kommen wir weiter. Und zwar Folgendes. Wie passt das in das, was ich bis jetzt gesagt habe? In dem ersten Teil, in den ersten drei Kapiteln, zeigt uns Paulus in der geglaubten Lehre, das heißt, was müssen wir glauben? Und der Inhalt dieses Glaubens ist der Grund der Anbetung. Das heißt, hier geht es darum, warum sollen wir Gott eigentlich anbeten? Drei Kapitel wird uns entfaltet, was ist der Grund der Anbetung Gottes? Das ist Inhalt dieser Lehre. Damit in mir der Lobpreis strömen kann, muss mein Herz voller dieses Lobpreis werden. Ich muss, nur als Beispiel, wenn ich glaube, dass Gott mich gerettet hat, dann werde ich ihn dafür preisen. Und in dem ersten Kapitel erklärt Paulus, dass er uns gerettet hat. Und wenn ich das glaube, dann passiert etwas in mir. Lobpreis. Und darum nimmt er sich Zeit, drei Kapitel, so intensiv, beginnend mit diesem herrlichen Lied, um uns in die Stimmung der Anbetung zu bringen. Darf ich andersrum sagen? Wisst ihr, wann wahre Anbetung beginnt? Heutzutage, und ich sage das als einer, der Musik liebt und gerne auch Gitarre spielt, ob es gut oder dahin. Der Punkt ist, wir sagen, okay, jetzt haben wir eine Anbetungszeit. Das heißt, wir planen so vom Gottesdienst oder im Gottesdienst 15 Minuten ein, wir machen 3, 4, 5 Lieder, je nachdem. Und dann haben wir eine Anbetungszeit. Oft haben wir eine Definition, unsere Anbetung ist so auf eine Zeit begrenzt. Und dann, wenn dann die Musik anfängt zu spielen, Klavier, Gitarre, dann jetzt ist Anbetungszeit. Ja, auch das ist Anbetungszeit, will ich nicht absprechen. Aber die Anbetung ist übrigens mehr als das. Und der Ursprung und die Quelle aller Anbetung ist Gott selbst. Das heißt, die Anbetung beginnt nicht bei uns und die Anbetung beginnt auch nicht bei der Musik. Die Anbetung beginnt bei Gott. Und dann, wenn Gott sich uns offenbart, dann beginnt Anbetung. Weil er ist die Quelle aller Anbetung. Das heißt, er gibt dir den Grund, ihn anzubeten. Warum ist das wichtig? Es kann sein, dass wir in Gottesdienst kommen, in die Gemeinde kommen und da sitzen und dann Gott Lieder singen. Und in mir ist keine Freude. Oder, okay, dann singt man. Man hört das meistens in der Gemeinde. Und dann eins ums andere Mal, lobe den Herrn, meine Seele. Und seinen heiligen Namen. Und aber dabei denken, was hat er da an? Oder denkt man, man singt und denkt, Mensch, das klingt aber komisch hier alles. Oder, oh, das ärgert mich, das laute Schlagzeug zum Beispiel. Die Orgel, die klingt der Katastrophe, so altmodisch. Was ich damit meine ist, dass das, was uns in die Anbetung bringt und uns in Stimmung bringt, wir von äußeren Umständen, von Musik, von Liedgut, Jahreszahlen des Liedguts, von Menschen, von meiner Gefühlslage, von ob ich gerade Kopfschmerzen habe, nicht Kopfschmerzen habe, was auch immer, davon abhängig macht. Und dann, aber wenn die richtigen Lieder in der richtigen Atmosphäre, mit den richtigen Musikern und auf die richtigen Art und Weise, wie es mir gefällt, oh, so ein schöner Anbetungsgottesdienst wird heute. Die Quelle wahrer Anbetung beginnt da. Na, als wir das als Gemeinde verstanden haben, haben wir unsere Anbetungszeit nie vor der Predigt. Warum? Weil die Anbetungszeit ist für uns die Antwort auf die Predigt. So, ihr könnt euch vorstellen, bei uns dauert die Predigt nicht kürzer wie knapp Stunde. Und die Zeit brauchen wir. Und danach singen wir. Und wenn der Herr gewirkt hat und wenn es Gott Gnade geschenkt hat und in dieser Zeit der geglaubten Lehre die Herzen erreicht worden sind, wisst ihr, wie herrlich der Gesang ist. Und dann kann sogar sein, dass der Musiker sich verspielt. Dann kann sogar sein, dass das Lied nicht mal das Neueste und das Schönste ist. Aber wenn auf diesen Textzeilen das Gleiche steht, was in meinem Herzen gerade so herrlich leuchtet, wisst ihr, wie herrlich diese Anbetungszeit ist. Und eins ums andere Mal, muss ich ehrlich sein, kann ich nicht singen, weil ich sonst weinen würde. Bei mir macht so, und dann hier wackelt sie. So. Und ich habe Tränen in den Augen. Und manchmal singe ich gar nicht, sondern meine Tochter kam vor und dann zum Papa sagt, Papa, ich will nicht mehr, dass du predigst. Sag ich, wie kommst du da? Du weinst immer danach. Sag ich, Missy, da sind Freudestränen. Weil wenn ich dann merke, was das bei der Gemeinde auslöst und wie sie singen und wie sie beten und wie sie weinen, ich sehe sie weinen, dann muss ich weinen, weil ich sehe, was es mit ihren Herzen macht. Und dann muss ich weinen, sage ich, Maus, es sind Freudestränen, ich bin nicht traurig. Bitte predige nicht, du weinst immer danach. Es berührt mich, weil die Wahrheit, die wir uns angeschaut haben, dann sagen wir gemeinsam Amen dazu, indem wir gemeinsam ein Chor erschallt. Und wenn die lieben Geschwister, die mit mir dann dienen oder mit uns dienen, mit den Predigern, im Vorfeld auch wissen, über was wir predigen, dann suchen sie die Lieder aus und oft hat der Geist schon auch geleitet. Und auf einmal kommen die und denken, das passt ja. Das ist genau das, das bringt so auf den Punkt. Und dann singt man das so gerne. Weil das ein Glaubensbekenntnis in dem Moment. Das heißt, Gott ist die Quelle der Anbetung. Und seine Lehre oder seine Offenbarung schafft in uns, in unseren Herzen. Und ob Musik oder Lebenswandel sind nur die Formen und Äußerungen dieser Anbetung. Dann ist Anbetung mehr wie Musik. Musik gehört dazu, hat auch Gott geschaffen. Aber es ist, wir begrenzen oft Anbetung auf eine Musik. Anbetungszeit. Weit mehr als das. Und das ist wichtig. Das ist die geglaubte Lehre. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt. Aus diesem Warum, also fehlt Fragezeichen, ist egal. Also Grundanbetung. Warum beten wir ihn an? Und dann bekommen wir einiges an Informationen. Folgt den nächsten Kapiteln, Kapitel 4 bis 6, die Art und Weise. Wie beten wir an? Wie können wir diese Anbetung kanalisieren? Also wo zeigt sich diese Anbetung? Und das ist die gelebte Lehre. Wir glauben und dann leben wir, was wir glauben. Und das ist der Ausdruck der Anbetung, die Art und Weise der Anbetung. Wie beten wir an? Wie zeigt Paulus das in Detail? Also ich hoffe, dass ihr das Prinzip versteht. Und ich möchte, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wir können nicht beim Wie anfangen, wenn wir nicht verstanden haben, warum. Wir können nicht anfangen, wir fangen immer beim Werken an. Wir immer beim Tun. Immer beim Machen. Und wir ohne uns vorher hinzusetzen. Darf ich sagen, wir arbeiten, bevor wir geruht haben. Das ist Gesetz. Das Gesetz sieht so vor. Du musst arbeiten, 6 Tage. Und am 7. Tag darfst du ruhen. Das heißt, den 7. Tag musst du dir erarbeiten. Und dann darfst du dich ausruhen. Und dann ist man froh. Und wisst ihr, das ist der alte Bund, das Gesetz. Wisst ihr, was der neue Bund ist? Wir ruhen am 1. Tag und dann arbeiten wir. Das heißt, wir kommen aus der Ruhe. Und das bedeutet, wir kommen erholt. Das ist ein komplett anderes Prinzip. Darum feiern wir nicht den Schabbat. Nicht, weil wir nicht Juden sind oder so. Und nicht, weil irgendein Kaiser den Sonntag als christlichen Tag benannt hat. Ist mir egal. Der Punkt ist, weil an diesem Tag der Herr Jesus Christus auferstanden ist. Und den ersten Tag der Erlösung geschaffen hat. Und das ist der Tag des Herrn. Und dieser Tag ist ein Ruhetag. Das heißt, wir kommen aus der Ruhe und arbeiten dann. Die Quelle unseres Arbeiten, unseres Tun ist die Ruhe. Kapitel 1 bis 3 zeigt uns die Ruhe, die wir in Christus haben. Alles, was wir ihm geschenkt bekommen haben. Warum? Weil das deine und meine Motivation sein muss und nur sein kann, um dann das zu tun. Das ist der neue Bund. Nach dem alten Bund wird es gehen, wird heißt, du musst tun, zuerst machen. Und dann darfst du glauben. Du musst erst Werke bringen, du musst etwas machen und dann kannst du etwas in Anspruch nehmen. Nein. Die herrliche Wahrheit und so wie Gott in uns Anbetung, er sagt, ich mache alles für dich und ich gebe dir alles. Und das wird die Grundlage für dein Leben sein. Ich will das anders ausdrücken. Ich will, dass mein Leben Gott verherrlicht, weil ich weiß, wer mein Gott ist. Und ich will, dass er in all meinem Leben eine Relevanz hat. All mein Leben. Ich will, dass mein Leben ihm zum Lobpreis ist. In all meinen Bereichen. Zeigen wir, wie das Ganze aufgebaut ist. Schaut mal, im Einzelnen ist es so. Paulus beginnt in den ersten 14 Versen diesen herrlichen Lobpreis-Psalm. Den haben wir ja gerade vorhin kurz angeschaut. Er beginnt diesen Lobpreis-Psalm. Da ist schon alles komprimiert in gewisser Weise. Da ist schon alles komprimiert, was er später im Epheserbrief entfaltet. Also im Prinzip hat er hier in diesem Lied den Grund der Anbetung schon hineingelegt, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Da hat er alles schon hineingelegt. Und dann beginnt er Folgendes. Nachdem er das gesungen hat, darf ich so sagen, macht er Folgendes. Kapitel 1, ab Vers 15, betet er jetzt und sagt, Gott, das ist ganz schön kompliziert. Vater im Himmel, oh, nachdem ich gemerkt habe, dass sie gläubig sind und das weiß ich, weil sie an dich glauben und einander lieben, bitte ich dich, offenbare ihnen doch dieses Geheimnis. Schaut mal mit mir Epheser 1. Schaut mal mit mir kurz in Epheser 1, Vers 15 und folgende. Paulus schreibt, deshalb höre ich auch ich, nachdem ich von eurem Glauben in dem Herrn Jesus Christus, von der Liebe zu den Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken und ich gedenke eure in meinen Gebeten, dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, merkt ihr, der Vater der? Ja, warum? Weil der Vater alle Herrlichkeit gebührt, alle Ehre. Und dann sagt er, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das müssen wir kurz verdauen. Er sagt, was er betet. Nun nebenbei, dein Gebet ist irgendwie anders wie unser Gebet. Also seine Anliegen scheinen andere Anliegen zu sein. Aber was will er beten oder was betet er? Er sagt, Papa, Vater im Himmel, zeig ihnen, wer du bist. Bitte offenbar ihnen, wer du bist. Und offenbar ihnen, was ihre Berufung ist. Schaut mal. Und was die Hoffnung seiner Berufung ist. Zeig ihnen, wozu sie berufen worden sind. Aber bitte zeig ihnen noch mehr. Zeig ihnen bitte, was für eine Kraft an ihnen wirkt. Zeig ihnen das mal alles. Wisst ihr warum? Wenn sie das sehen, flippen sie aus. Wenn sie das sehen, oh, das wird ihnen gut tun. Papa, zeig's ihnen, damit sie dich anbeten. Damit sie ein Leben für dich leben, das dir würdig ist. Bitte, bitte, bitte. Guck mal, Paulus bittet für das für gläubige Gemeinde. Dass die gläubige Gemeinde einen Geist der Weisheit und Offenbarung bekommt. Das bedeutet nicht, dass sie den Heiligen Geist nicht haben. Aber er bittet, dass der Heilige Geist an ihnen wirkt. Nämlich was? Ihre Augen des Herzens aufzutun. Es sind geistliche Dinge. Und die müssen geistlich gesehen und gedeutet werden. Und der Geist Gottes muss sie uns offenbaren. Und wenn wir aber kein Anliegen haben, darf ich so sagen, wenn wir nie dafür beten, werden wir es nicht bekommen. Das ist mein Gebet. Herr, zeig mir mehr und mehr von der Größe und von deiner Herrlichkeit. Mehr und mehr. Und er wird uns die Augen öffnen. Also so beginnt er das. Also er beginnt, er stellt diese herrliche These auf und dann betet dafür, dass man es versteht. Und jetzt beschreibt er das, was man versteht. Und zwar Folgendes. Er sagt, um Gott anzubeten, um Gott anbeten zu können, um das Leben leben zu können, das Gott verherrlicht. Wisst ihr, was es braucht als erstes? Was müssen wir erkennen? Dass wir mit Christus lebendig gemacht worden sind. Wisst ihr, warum es so wichtig ist? Denn ein Toter kann Gott nicht anbeten. Ein geistlich Toter kann Gott nicht im Geist anbeten. Aber wir haben gehört, dass Gott auf der Suche ist nach wahren Anbetern, oder? In Geist und der Wahrheit. Das heißt, wenn wir aber nicht geistlich wiedergeboren sind, können wir Gott nicht anbeten. Also muss uns Gott zuerst, nämlich was, lebendig machen durch seinen Geist. Und Paulus betet, Papa, zeig ihnen, dass sie in Christus Jesus lebendig sind. Das ist Kapitel 2, Verse 1 bis 10. So, jetzt geht aber noch weiter und sagt, wir müssen aber noch etwas erkennen. Und zwar Folgendes. Nicht nur, dass wir geistlich in Christus lebendig sind, sondern dass wir auch in Christus eins sind. Das ist Kapitel 2 bis 11 bis 3, 13. Das ist so wichtig, dass wir begreifen, dass wir eins sind. Und zwar eins mit ihm und eins untereinander. Die Gemeinde muss wissen, wir sind befähigt, durch die Wiedergeburt ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht. Versteht ihr? Wir sind befähigt. Wenn du sagst, aber ich kann das Ganze nicht, dann sage ich, das stimmt nicht. Weißt du warum? Weil du nicht wirklich glaubst, dass du lebendig bist. Du denkst, ah, ich muss immer sündigen und ich muss immer so leben. Und ich sage, nein, musst du nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil es der geistigen Realität nicht entspricht. Die geistige Realität ist, du bist der Sünde gestorben und du bist mit Christus lebendig gemacht. Die Frage ist nur, ob du das glaubst oder nicht. Und wisst ihr was? Wir können geistlich der Sünde gestorben sein und geistlich Christus lebendig gemacht worden sein. Von unserem Stand geistlich Realität sein, aber in unserem Leben das nicht leben. Warum? Weil wir das nicht in Anspruch nehmen. Und wisst ihr, warum wir das nicht in Anspruch nehmen? Weil uns jemand einredet, dass es nicht wahr ist. Und wir glauben das. Und das ist der Feind, der Verderben bringende Lehren in die Gemeinde bringt, dass die Menschen, wisst ihr, so gern die Menschen in der Sklaverei halten. Sie knechten sie gern. Warum? Weil sie sie an sie binden. Weil dann müssen ja Menschen was tun. Und die sind die Quelle und sie, nur bei ihnen kriegen sie das. Weil dann ist der ganze Klerus für die Katze. Dann braucht man es ja nicht mehr, aber da sind wir ja entbehrlich, gell? Ich kann mich so erinnern, vor kurzem, ich höre gerade eine Biografie über Georg Müller, den 1830, kurz 1830, durften die Gläubigen, wenn sie sich zu Hause trafen, keine eigenen Predigten halten, wenn nicht ein Geistlicher dabei war. Wenn nicht ein Pfarrer oder dabei war, durfte man keine Predigt halten. Die mussten immer Predigt lesen von denen. Da habe ich gemerkt, wie weit ich schon davon entfernt. Da dachte ich, was bilden sie sich ein? Nur wenn die Geistlichen da sind, wenn die Professoren, Theologen und Pfarrer und Priester, wer auch immer, dann dürften, weil warum? Ja, die sind doch nicht in der Lage, alleine die Wahrheit zu kennen, allein die Bibel zu lesen, allein die Bibel zu verstehen. Die sind doch unmündig, gell? Die sind doch nicht lebendig. Die sind doch nicht eins. Darf ich so sagen? Die Religionen halten die Menschen nieder, klein. Und Paulus betet, dass Gott ihnen zeigt, wie groß sie sind. Der Glaube macht Menschen mündig. Und Religion macht sie unmündig. Sie knechtet und bindet sich. Warum? Weil sie so damit profitiert. Also bittet Paulus und sagt, was löst in uns Dankbarkeit aus? Was müssen wir glauben? Welche Lehre? Wir müssen glauben, dass wir lebendig gemacht sind. Wir müssen glauben, dass wir eins gemacht sind. Da spricht Paulus dann über das ganze Thema des Tempels und dass wir eins geworden sind. Juden und Heiden eins geworden sind. Keine Trennung und herrliche Wahrheiten. Und jetzt, und nachdem er das gezeigt hatte, muss er wieder beten. Ist so. Und er betet, oh Papa, bitte, bitte, schlag mit mir Kapitel 3 auf. Ich lese euch das Gebet nochmal vor. Und damit wird schon einiges sehr deutlich und sehr wichtig. Deshalb beuge ich meine Knie, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie von dem Vater und von jedem Vaterschaft, der im Himmel und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. So, er bittet, dass das, was er jetzt gelehrt hat, dass es in ihr, in Jesus Christus, fest wird in ihrem Herzen, dass sie da gewurzelt sind, dass sie da sich nicht so schnell davon abbringen lassen. Bitte, bitte, macht das fest bei ihnen. Dass sie so, dann sagt er, Vers 18, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, das ist Hammer, völlig, nicht bisschen, dass ihr komplett alles begreift, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe und die zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Das ist wie bei unserem Schlüsselvers. Schau mal, wisst ihr, was er bittet? Papa, lass sie alle sehen. Warum? Damit ihm die Herrlichkeit, damit dir Herrlichkeit in der Gemeinde ist. Eingerahmt, nachdem er diesen Lobpreis singt, eingerahmt zwischen zwei Gebeten, Leben, lebendig gemacht und eins gemacht. Darf ich euch so sagen? Wie kommt man dahin, um zu erkennen, zu begreifen, dass man lebendig und eins ist? Was müssen wir tun? Beten. Was müssen wir beten? Herr, zeig's. Bitte, offenbare es mir. Eine persönliche Frage an dich. Willst du die Herrlichkeit des Vaters sehen? Willst du die Tiefe, die Breite, die Länge, die Höhe seiner Liebe zu uns sehen? Dann bete. Und du wirst, er wird es dir zeigen. Darf ich? Ihr braucht mich nicht. Ihr braucht Christus, seinen Geist. Und ihr habt das Werkzeug. Ihr müsst nicht mal so beten. Er bitten. Und wenn wir suchen, dann wird er uns finden lassen. Wenn wir anklopfen, wird er öffnen. Er wird uns doch nicht von Steine und Schlangen geben, wenn wir um seinen Geist bitten. Wird er uns doch das geben. Aber wir bekommen nicht, weil wir nicht bitten. Weil wir keine Zeit haben, weil wir keine Lust haben, weil wir es vielleicht gar nicht wollen. Weil wir zufrieden sind mit dem, was wir haben. Wir sind die reichsten Menschen dieser Welt. Geistlich gesehen sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Reichere Menschen wie uns gibt es nicht. Aber wir leben nicht so. Wir leben, als ob wir die Ärmsten sind. Und dann sagen wir, Gott, wo bist du? Wo ist der Segen? Machen wir das heute oder abends? Ja, Stefan hat es schon beschlossen. Oder abends? Machen wir abends? Ja, okay, alles klar. Wir machen das abends. Okay, ich will gern beten. Und Jesus, genau das dich bitten für mich und für meine Geschwister hier. Und nicht nur für meine Geschwister hier vor Ort, sondern für deine Gemeinde weltweit. Herr, lass in uns durch deinen Geist diesen Hunger nach dir, nach deiner Herrlichkeit haben. Schenk Erweckung in unserem Geist, dass wir zurückkehren zu dieser Liebe, zu dieser ersten Liebe, deiner Liebe zu uns, dass sie unsere Liebe zu dir neu entfacht und neu weckt. Herr, dass die Werke, die wir tun, aus Freude und aus Dankbarkeit und aus Anbetung geschehen. Herr, magst du das schenken und das nicht nur als kleines Feuerchen, was heute vielleicht aufflammt und in einer Stunde wieder erlischt oder morgen schon erlischt, sondern Herr, dass es etwas ist, was gravierend ist, was Konsequenzen hat, was bleibt. Ich bitte dich von ganzem Herzen dafür. Ich danke dir für jeden, der ja, diesen Tag heute ja, bis jetzt die Zeit verbracht hatte, der sich da ja, investiert hat und dem es wichtig war. Und ich will dich dafür danken und ich bitte um deinen Segen für uns und für jeden Einzelnen. Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und wenn ihr wollt, dann machen wir noch eine kleine Einheit heute Abend, indem wir den zweiten Teil uns genauer anschauen, was da steht.